Verein zur Förderung des neuen Bewusstseins. Bewusst werden. Bewusst sein.
Willkommen zum Bewusstseinsradio, eine weitere Ausgabe heute und ich bin zu Gast bei Manuela Enne. Grüß dich, Manuela.
Ja, grüß dich, Melanie.
Du hast mir, als ich dich gefragt habe, zu welchem Thema du gerne was sagen möchtest, du hast den Tod gewählt. Warum hast du dieses Thema gewählt?
Ich denke, es ist wichtig, dass darüber geredet wird und ja, die Menschen brauchen die Aufklärung, dass die Angst genommen wird. Und es ist aktueller zur Zeit. Ne? Überall hört man, dass er zugegen ist, der Tod. Und die Leute haben Angst davor. Und ich denke, dass das einmal eine Möglichkeit ist, dass man vielleicht ein bisschen zeigt, dass das nicht so ist.
Warum glaubst du, dass die Menschen Angst haben davor?
Viele glauben, es gibt nichts mehr nachher. Ich stirb, es ist vorbei. Und dem ist nicht so.
Nur, wir bekommen ja eigentlich ganz was anderes gelehrt. Also wir bekommen gelehrt, wenn wir leben mit unserem physischen Körper, bis der dann nicht mehr funktioniert und dann ist es vorbei.
Genau, so wird es uns gelernt. Und ja, meine Meinung ist, es geht sehr wohl weiter. Das heißt, ich bin nicht nur jetzt auf der Welt, sondern ich war vorher schon. Ich bin jetzt und der Tod ist so quasi eine Tür, wo ich weitergehe.
Hast du das schon immer so gesehen, dass das weitergeht? Oder hat es da bei dir einmal eine Änderung der Sichtweise gegeben?
Also ich habe schon früher gemeint, also es ist vorbei dann, ja. Aber ich habe 1987 habe ich eine Nahtoderfahrung gemacht. Also das heißt, ich habe eine Not-OP gehabt und habe das dann genau miterlebt, was da alles passiert ist. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, es kann mir nichts passieren. Und dann war so viel Licht da. Es war so hell und warm und freundlich. Und da habe ich mich wohl gefühlt dort.
Das heißt, während du auf dem OP-Tisch gelegen bist?
Während ich am OP-Tisch gelegen bin, ja.
Hast du dann irgendwie physisch noch was wahrgenommen? Also irgendwelche Schmerzen oder sowas? Oder warst du da schon wirklich in diesem Licht?
Ich war im Licht. Das mit Sicherheit, weil ich habe gesehen, wie operiert worden ist. Und gleichzeitig aber war ich woanders. Und ich kann nicht ganz genau sagen, wer mit mir gesprochen hat, aber nach meinem Gefühl nach war es eine Tante von mir, die schon vor einiger Zeit gestorben ist. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich dort war. Zeit ist relativ, ne? Und sie hat mir aber dann gesagt, dass meine Zeit noch nicht gekommen ist und hat mich zurückgeschickt. Und von der Zeit an bin ich mir hundertprozentig sicher.
Das heißt, du kannst dich so genau erinnern daran, dass sie das zu dir gesagt hat. Ja. Der Zeit ist er noch gekommen.
Ja. Das war der Satz, der bei mir hängen geblieben ist. Ich weiß, wir haben andere Sachen auch noch geredet, aber der Satz, der ist bei mir hängen geblieben.
Und wie du dann wieder zurückgekehrt bist, wie hat sich das dann angefühlt? Also was ist da passiert?
Wie ich munter geworden bin, war mir kalt. Also die Wärme und Geborgenheit war wieder weg.
Das heißt, während du da im Licht warst, hast du dich ganz warm gefühlt und ganz geborgen, sozusagen.
Genau, ja, ja. und total angstfrei.
Und wie das dann wieder vorbei war, also wieder aufgewacht bist, wolltest du dann wieder zurück zu diesem Licht?
So richtig bewusst worden ist mir das erst ein bisschen später. So, ich habe dann so entscheidend unterscheiden können zwischen, habe ich das jetzt geträumt, wobei ja Träumen auch eine Reise ist, ne? Ich habe das erst später dann, ich habe da mit meinem Mann viel drüber geredet, eigentlich dann erst erkannt, dass das eine Nahtoderfahrung war.
Und was hat das in deinem Leben verändert?
Die Sichtweise aufs Sterben.
Radikal vermutlich.
Radikal, ja.
Und hast du dann versucht oder war dein Bedürfnis dann mit anderen über das zu reden? Oder näher zu bringen, da gibt's was anderes
das, noch? Das hat noch ein bisschen gedauert. Ich war damals noch zu jung und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was da passiert ist eigentlich. Ne? Ich habe auch niemanden außer Friedrich gehabt, mit dem, was ich darüber reden habe können. Du wirst ja belächelt, ne?
Hast du es einmal probiert?
Ja.
Und dann wurdest du belächelt? Dann,
ja, das hast du geträumt, das war unter Einfluss der Narkose und solche Sachen halt, ne?
Jetzt ist es so, dass viele Menschen da sehr skeptisch sind, weil wir haben ja komplett andere Indoktrinierungen, sage ich mal. Das heißt, wie können die selbst erkennen, dass es vielleicht wirklich was anderes gibt als einfach nur den physischen Tod und dass es dann auch weitergeht?
Einmal offen werden dafür. Nicht nur so war's und so bleibt, sondern einmal zu hinterfragen, kann es nicht doch was anderes auch geben? Und vielleicht mit Menschen drüber reden, die was solche Erfahrungen gemacht haben. Oder gute Bücher lesen. Es gibt ja gute Literatur dazu. Aber ich finde immer, Gespräche sind sehr, sehr wertvoll.
Und ich muss ja sagen, ich habe das ja früher auch ganz anders gesehen im Tod wie jetzt. Und ab dem Zeitpunkt, das ist wie eine Zäsur, kann man sagen, im Leben.
Mhm.
Was verändert sich denn da, wenn man draufkommt, es gibt was anderes?
Zuerst einmal, man verliert die Angst, was ja ganz wichtig ist, ne? Weil ich denke viel lieber dran, ich gehe weiter, als wie ich wieder verbuddelt und vorbei ist, ne? Und was noch ist, man lebt bewusster.
Inwiefern?
Man hat, wie soll ich sagen, die Einstellung ändert sich. Es ist, jetzt habe ich die Angst nicht mehr. Ich kann mit dem Leben widmen und ich hinterfrage einmal, was ist jetzt wichtig, warum bin ich da? Ja, das ist ja auch so ein Aspekt, was viele sich nicht fragen.
Und wenn man jetzt sagt, okay, der physische Tod, das war es noch nicht damit, was lebt dann eigentlich weiter?
Die Seele lebt weiter.
Das heißt, stimmt es dann, dass die Seele ewig lebt?
Bin ich absolut überzeugt davon. Wir dürfen uns einmal bewusst machen, warum wir hier sind. Ja, was macht die Seele da jetzt? Wieso bin ich jetzt in dem Körper? Also, es ist ja, wie soll ich das jetzt erklären? Die Seele hat sich den Körper ausgesucht, weil sie Erfahrungen machen möchte. Ja, und gewisse Situationen erleben will und auch Prüfungen, so wie soll ich sagen, so Meilensteine quasi da aufarbeiten möchte. Und dafür bin ich inkarniert. Und meine Aufgabe, finde ich, ist da jetzt, dass ich wachse, dass mein Bewusstsein sich weiterentwickelt.
Weil du das Wort inkarnieren ansprichst, das heißt, wir werden immer wieder geboren.
Ja, absolut. Also es gibt schon sehr alte Seelen, die schon so sehr oft inkarniert. Und wenn gewisse Aufgaben ich nicht jetzt erfüllt habe oder etwas nicht gelöst habe und ich gehe, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich wieder inkarniere und das, was ich noch nicht aufgearbeitet habe, dann im nächsten Leben zu machen.
Aber ist das nicht auch praktisch, wenn man sagen würde, ich lebe jetzt nur dieses eine Leben und danach hinter mir die Sintflut?
Ja, vielleicht ist es praktisch, aber ich finde es nicht sinnvoll.
Und das macht vor allem viel Angst, oder?
Auf jeden Fall. Wenn ich weiß, ich gehe dann weiter und ich bin nicht im Dunkeln irgendwo gefangen, sondern ich steig auf, ja, das ist ja ein wunderschöner Gedanke.
Denkst du dann, dass es so ist, dass wenn man jetzt immer wieder inkarniert, dass man irgendwann einmal nie mehr inkarniert, dass man alles erledigt hat,
alles aufgelöst hat? Irgendwann sicher. Aber ich glaube, da sind wir noch sehr am Arbeiten.
Jeder in seiner Geschwindigkeit.
Genau.
Jetzt gibt's natürlich Menschen, die sich mit dem Thema Tod noch gar nicht so beschäftigt haben und drücken das richtig weg. Es ist ja im Grunde, man muss sagen, so in breiter Masse, kann man sagen, ein Art Tabuthema. Wie kann man jetzt jemanden dieses Thema Tod näher bringen, ohne dass da gleich Erschrecken entsteht?
Es gibt viele Möglichkeiten. Für mich ist immer wichtig, dass ich mit Menschen rede. Ja, man kann sich austauschen. Jeder hat andere Erfahrungen. Und das heißt jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, so ist, dass es für jeden dann so ist. Das ist nicht so, ja. Aber erstens einmal, ich darf offen sein für Möglichkeiten. Wenn ich stur mein Ding gehe und sage, es gibt nichts anderes, dann gibt es für mich nichts anderes. Ja, ich kann ja wählen, lebe ich das Leben jetzt wirklich aus dem Herzen, in der Liebe, oder bin ich in der Angst, dass irgendwann vorbei ist. Ne? Aber wir missionieren niemanden, also jeder, der an das glauben, was für ihn okay ist. Ne? Und wenn jemand sagt, nachher bin ich tot und fertig, er wird dann schön schauen, wann er dann weitergeht. Ne?
Was glaubst du, wo sind wir dann, wenn der Körper jetzt seine Hülle loslässt, also tot ist sozusagen physisch, wo sind wir nachher? Was glaubst du, wie das ausschaut?
Wo, du meinst so, wohin wandert die
genau,
Seele? Ja?
Genau.
In die feinstoffliche Welt, Astralwelt, in einen Raum, wo sie sich mal ausruhen kann, von diesem irdischen Leben, was sie da erlebt hat, wo sie auch reflektiert vielleicht, habe ich meine Aufgaben gelöst, wann will ich wieder inkarnieren, was ist wichtig beim nächsten Leben, was möchte ich lernen. Und das ist ja das Interessante, bevor wir inkarnieren, wissen wir genau, wie unser Leben ablaufen wird. Ja? Und wenn wir dann auf die Welt kommen, dann haben wir das vergessen. Ob jetzt das ein Vorteil oder nicht ist, keine Ahnung.
Ich habe mir nämlich letztens einmal die Frage gestellt, wieso vergessen wir das überhaupt?
Da ist uns ein Schleier drüber gelegt worden.
Das muss ja eigentlich einen Sinn haben, oder?
Das hat sicher einen Sinn. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn wir das alles wissen würden, irgendwann wissen wir es, ja, wenn wir weiter raufschwingen und immer im Bewusstsein höher werden, irgendwann wissen wir unsere ganzen Leben, was wir schon gelebt haben. Zurzeit sind wir noch so in einer Dichte drinnen, das, wo wir einfach noch nicht zurückschauen können. Vielleicht ist es gut. Ich weiß nicht.
Es kennen sich, soweit ich das beobachtet habe, zumindest hin und wieder, Kinder recht gut erinnern an ihre Vorleben. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja. Leider wird das von vielen Erwachsenen belächelt. Kinder sind phänomenal. Die haben eine Wahrnehmung, da können wir gar nicht mitkommen. Ja. Nur leider wird es einem abdrängt.
Bis zu dem Punkt, wo sie sich nicht mehr drüber reden trauen, dass sie das,
genau,
und das wissen.
Die Kinder reden ja nicht drüber, weil es für einen selbstverständlich ist. Die sehen Wesen, die sehen Form, die sehen die Aura. Die Babys zum Beispiel, da hat es immer geheißen, in der ersten Zeit sehen sie nichts. Die kennen die Aura von der Mama ganz genau. Ne? Die wissen, wenn da sich wer nähert, die Aura spüren sie, der tut mir gut, der tut mir weniger gut, das spüren sie.
weil wir gerade über die Kinder geredet haben. Mir persönlich hat jetzt noch kein Kind irgendwie was erzählt, was sie früher erlebt hat, aber ich habe eine Verwandte, die ist, wie alt ist die? Die ist, schätze ich, 4, 5 Jahre alt. Und da merke ich jedes Mal, die hat eine Ausstrahlung, das ist der absolute Hammer. Also mit zieht es magnetisch zu ihr hin, weil sie so was Starkes ausstrahlt. Und man könnte so viel lernen von den Kindern oder sie fragen, was sie sehen und wahrnehmen.
Auf jeden Fall. Ich habe ein kleines Mädchenkind, die ist mit 3,5 Jahren gegangen und sie hat es gewusst. Die hat einen Tumor gehabt, sie hat Chemo gehabt, sie hat Bestrahlung gehabt. Die hat das mit einer Geduld getragen, die hat nie geweint. Sie hat die Eltern getröstet und kurz bevor sie gegangen ist, hat sie dann gesagt, und jetzt gehe ich und ich gehe zum Onkel, der wartet schon auf mich. Und da hat sie einen Schleier gehoben, hat sie erklärt. Ne? Und dann ist sie gegangen. Also für mich war das echt phänomenal. Ne? Jetzt natürlich fragt man sich dann, warum? Warum hat es müssen gehen? Ne? Und es gibt halt Seelen, die sind nur kurze Zeit da. Vielleicht hat es den Eltern etwas mitgeben wollen, das in ihrem Bewusstsein auch vielleicht weiterarbeiten.
Da kommen wir ja eigentlich zu der Frage, warum bin ich hier, oder?
Genau, warum bin ich hier?
Ich finde das nämlich eine total spannende Frage. Für mich war das auch der Einstieg. Ich habe einmal eine Impulskarte gezogen und da ist gestanden, wovor fürchtest du dich am meisten? Und dann habe ich mir gedacht, so, das mache ich jetzt. Habe mir das alles aufgeschrieben, wovor fürchte ich mich am meisten? Also wirklich niedergeschrieben, dann habe ich einen Artikel auch drüber geschrieben. Und dann bin ich zum Tod gekommen. Und mir war vorher schon, habe mich mit den Fragen beschäftigt, woher komme ich, was ist meine Aufgabe da und wohin gehe ich? Das ist für mich die zentrale Frage gewesen.
Mhm. Ja, woher komme ich? Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, ich komme jetzt da aus irgendeiner feinstofflichen Ebene und habe mir vorgenommen, ich inkarniere. Also habe mir ausgesucht, die Familie, die Situationen, was will ich lernen und wo kann ich am besten wachsen. Und dann komme ich her und dann ist die Frage, warum bin ich da? Ne? Und ich denke, um mein Bewusstsein weiterzuentwickeln. Das ist unsere Aufgabe.
Wohin entwickeln wir das?
In die Höhe.
Damit wir unsere Schwingung erhöhen?
Ja, wir sind fleißig dabei, die Schwingung zu erhöhen, damit es hell wird, damit wir aufsteigen können.
Du meinst, damit wir auch alle unsere Untugenden auflösen?
Auch das, ja. Es ist ja so, wenn wir inkarnieren, die Seelenfamilie, wir treffen uns ja immer wieder in irgendeiner Konstellation. Ja. Da gibt es auch das Karma, sagt man. Ne. War ich im vorigen Leben, sagen wir jetzt einmal, ein Täter, dann kann es sein, dass ich in dem jetzigen die Erfahrung des Opfers machen will. Ja, ich war ein Kind, was schwierig war, was ja herausfordernd war. Und im nächsten Leben würde ich Erfahrung machen, wie ist es, wenn ich ruhig und gelassen bin. Oder ich will bestimmte Situationen einfach erfahren.
Das heißt aber natürlich, dann ist es mit dieser Aussage hinter mir die Sinnflut, das funktioniert nicht recht.
Das funktioniert absolut nicht. Ne?
Da haben wir das Gesetz der Wechselwirkung.
Genau, also, ja.
Oder Karma wird es ja bezeichnet. Ja. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen dafür. Wie würdest du das Gesetz der Wechselwirkung beschreiben?
Das kann man so schön anhand einer Gartenarbeit. Zum Beispiel, wenn ich Karotten sehe, dann ernte ich Karotten. Ja? Und so ist es auch im Leben. Wenn ich Angst sehe, dann kommt das auch zurück. Ja? Oder es kommt darauf an, was ich tue. Es hat alles eine Wirkung. Es ist das Denken, Reden und Handeln ist in unserer Verantwortung. Und mir muss bewusst sein, dass was ich tue, dass ich da eine Reaktion kriege.
Glaubst du, dass das vielen bewusst ist?
Nein. das darf noch viel bewusster werden.
Und wieso ist es eigentlich viel nicht so bewusst, dass das, was ich sehe, ernte? Weil das ist im Grunde ja ein ziemlich logisches Naturgesetz.
Es ist ein ganz einfaches Naturgesetz, ja. Einfacher geht's gar nicht mehr. Da gibt's die einfachsten Sprüche. Genauso wie du sagst, was ich sehe, das ernte ich, ne? Ich kann nicht einen Apfelbaum setzen und dann hoffen, dass ich Birnen ernte, ne? Das geht nicht. Oder wenn ich immer negativ drauf bin, dann kann ich nicht erwarten, also Erwartung ist auch wieder so ein Thema, dann kann ich kurz zurückkommen. Wenn ich aber jetzt ein Licht aussende und wirklich ehrliche Liebe, dann kriege ich das zurück.
Da kommt diese Sichtweise, ja, aber die anderen sind ja schuld, deswegen bin ich ja so schlecht drauf.
Dann darf ich einmal zum Überlegen anfangen, warum sage ich, die anderen sind schuld. Vielleicht schaue ich einmal, was bei mir los ist. Warum denke ich so? Oder es ist eine Übung vielleicht, mich einmal selber zu begleiten. Was denke ich den ganzen Tag?
Du meinst,
was macht das mit mir?
Die Selbstbeobachtung von außen.
Selbstbeobachtung, ja. Es ist interessant, wirklich.
Ja, das ist wirklich interessant. Ich mache das eigentlich ganz gern regelmäßig.
Ja, ich mache das auch gern.
Weil das so ein spannendes Erlebnis ist. Also es ist als regelrecht, es ist wie ein, wie soll ich das beschreiben?
Es zeigt uns eigentlich, wo wir stehen.
Genau.
Weil, wenn du dich nämlich selber beobachtest, wo deine Gedanken sind, dann ertappst du dich dabei, wie schnell, dass du in was Negatives reinrutscht. Und du kannst dir was selber rausholen wieder.
Das ist das Schöne dran, weil im Grunde weiß man, wenn man dann festgestellt hat, wie das Gesetz der Wechselwirkung eben funktioniert, es liegt an mir selber.
Genau. Da geht's in die Selbstverantwortung. Wo es einfach ist, die Verantwortung abzugeben, ja, weil dann sind die anderen schuld.
Das erklärt natürlich auch die beliebte Opferhaltung, oder?
Genau, ja. Ist vielleicht bequemer oder antrainiert?
Mit Sicherheit beides, würde ich sagen, also so von der Beobachtung her. Und das Antrainierte, das bringt mir jetzt zum Stichwort. Wie wird uns das eigentlich schon mal antrainiert? Also wie nimmst du diese Stufen wahr, wenn man als Kind da inkarniert und sich seine Familie ausgesucht hat, wo fängt es dann an, also jetzt natürlich mit den Eltern, klar, aber wo fängt es dann so weiter an, dass man in eine Richtung gezogen wird, die dann im Endeffekt genau das Gegenteil von dem aussagt, worüber wir jetzt da gerade reden?
Sagen wir so, als Kind wird man gesagt, das darfst du nicht machen, das tut man nicht, das ist gefährlich, das und das. Das ist einmal im Elternhaus, dann fängt es an, dann gehst du in die Kirche. Dann wird dir da wirklich eingetrichtert, du darfst nicht, du sollst nicht und so weiter und so fort. Du bist schuld, Jesus ist für dich gestorben, das wird da ja auch irgendwie eingeklopft. Ne? Und du kommst, wenn du nicht brav bist, kommst du ins Fegefeuer. Die Angst, es wird mit der Angst gearbeitet. Und das hält uns klein. Und da rauszukommen, das ist Arbeit. Arbeit an uns selber.
Und die Kirche nimmt für sich in Anspruch, die Verbindung zu Gott zu sein.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich war auch früher sehr kirchenverbunden, weil ich der Meinung war, das ist das Richtige. Ja? Aber irgendwann bin ich draufgekommen, da stimmt was nicht. Irgendwie, die sagen Sachen, das darfst nicht und das darfst nicht und machen es selber. Ja? Sie halten dich klein, ob das jetzt die Demutspfeife in der Orgel ist oder das Knien in der Kirche, egal jetzt. Das passt für mich nicht. Ich glaube an Gott, aber ich brauche die Kirche nicht dazu. Wenn ich in den Garten gehe oder in Buchenwald und ich setze mich unter eine große Buche und oder ich umarme einen Baum und tue einfach atmen und hier sein, im Jetzt und bei mir, da ist die Verbindung, da habe ich selber die Verbindung zu Gott. Da brauche ich nicht die Kirchen dazwischen.
Weil ich bin zum Beispiel auch so eine, die sehr lange gebraucht hat, um das abzukoppeln. Ich habe lange nicht verstanden, dass der Zugang zu Gott, dass ich dafür die Kirche, die Institution hat, brauche, weil ich auch festgestellt habe, irgendwie zieht es mich dann halt ein in diese Räumlichkeiten. Also irgendwas ist dort, was mir einfach, was so unglaublich schwerfällig ist, was so was mich fast erdrückt. Und auch die ganzen Rituale und so. Und ich habe dann lang gebraucht, bis ich draufgekommen bin, ja, ich brauche das alles überhaupt nicht. Ich brauche das nicht. Ich muss da nicht reingehen, damit ich die Verbindung zu Gott aufbauen kann.
Ja, das ist gewollt so, dass du die Schwere fühlst, wenn du in der Kirche bist. Die Plätze, wo die Kirchen stehen, das sind alles enorme Kraftplätze. Die waren ja vorher schon da. Ich meine, die haben ja gewusst, warum sie die Kirchen dort hinstellen.
Um nochmal zurückzukommen zu dem, was wir da einfach so gelehrt kriegen. Was hat das dann für Konsequenzen, wenn wir das alles so übernehmen?
Dass wir in der Angst leben. Ich glaube, das Ganze hat nur den Sinn, dass wir nicht merken, wie kraftvoll dass wir sind. Ja, das wird so runtergehalten, dass wir ja nicht auf die Idee kommen, wir sind Schöpfer.
Weil du sagst, wir sind Schöpfer. Was ist die Aufgabe von uns Menschen da? Was glaubst du?
Ja, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir draufkommen, dass wir lichtvolle Wesen sind.
Und über einen freien Willen verfügen, oder?
Der freie Wille, ja. Was ist das, gell?
Was ist der freie Wille, ja?
Ich habe die Freiheit zu entscheiden, was mache ich. Wir haben ja, ich mein, in der letzten Zeit haben wir ja gesehen, wie viele Wege das gibt. Und jeder hat für sich entschieden, was für Richtung das er geht. Und natürlich habe ich im freien Willen auch meine Selbstverantwortung drinnen. Inwieweit jetzt der freie Wille jetzt da manipuliert wird, in irgendeiner Form und Weise, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich denke, wenn wir es schaffen, dass wir vom Kopf rausgehen und nur mit dem Herz und mit dem Bauch, sage ich jetzt einmal, da reagieren, dann denke ich, ist er nicht manipulierbar. Aber wir sind noch sehr im Kopf daheim. Und das abzuschalten, das fällt oft schwer.
Und man kann es trainieren.
Man kann es trainieren, ja. Übung. Übung macht den Meister.
Es ist wirklich eine Übung. Man kann das gut üben.
Ja. Und wir haben sehr viele Gelegenheiten zu üben.
Tagtäglich.
Ja.
Es gibt ja so einen schönen Spruch, glaubst du an ein Leben vor dem Tod oder glaubst du an ein Leben nach der Geburt?
Du meinst, das ist so, weil die Menschen Angst haben vor dem Tod, vergessen sie das Leben.
Genau.
Dass es immer der Gedanke dabei ist, um Gottes Willen, was ist, wenn? Ich denke, wenn ich mir bewusst wird, dass der Tod nicht das Ende ist, dann lebe ich auch vorher.
Das verändert im Grunde alles,
das
oder?
Das verändert alles. Es wird wieder mal die Angst genommen. Ne? Es geht eigentlich immer um die Angst. Mhm. Weil wenn ich keine Angst habe vor dem Weitergehen, dann kann ich mein Leben genießen. Wie auch immer. Jeder genießt es anders. Und die einen bewusster, die anderen weniger bewusster, die kommen erst drauf. Manche kommen erst sehr spät drauf. Aber wie heißt es so schön? Besser spät als nie. Und ja, wichtig ist, dass ich lebe.
Ihr habt ja auch einen Verein gegründet.
Ja, wir haben den Verein Lichtvolle Wegbegleiter gegründet. Das heißt, wir wollen Begleiter sein für Menschen, die ja Fragen über den Tod haben, die wissen wollen, wie es weitergeht und auch die ihre Reise ins Licht machen und nicht alleine gehen wollen. Also wir begleiten sie dabei.
Die Aufgabe des Vereins ist, für jene, die Interesse haben, tiefer einzutauchen in das Thema Tod?
Auch, ja. Ich denke, es ist für die Menschen sehr wertvoll, das Wissen, das nicht aus ist noch. Und auch für die Angehörigen. Also ich tue mir ja viel leichter, wenn ich weiß, also die Oma geht jetzt, ich sage immer so, durch die Tür in einen anderen Raum. Sie ist da, aber nicht mehr physisch da. Aber das heißt ja nicht, dass sie jetzt da weg ist. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Und wie schaut da euer Angebot aus?
Also unser Angebot ist, wir machen Sterbebegleitung. Also der Friedrich ist da wirklich ein liebevoller Mensch dabei, der macht das ganz, ganz toll. Er macht da Traueraufarbeitung dann mit den Angehörigen. Er begleitet die Seele so weit wie möglich, dass sie ins Licht gehen kann. Dann die Erika, die macht die Verabschiedungen. Die ist so ein Herzensmensch, die macht es so mit Würde, mit so viel Mitgefühl. Ich glaube, das brauchen wir in der heutigen Zeit. Es ist so wichtig. Und auch das Wissen, ich brauche nicht in der Kirche sein, damit ich eine würdevolle Verabschiedung habe.
Das wäre nämlich jetzt eine Frage gewesen, weil das aus meiner Sicht nicht bekannt ist, dass man das anders auch machen kann.
Das ist ein neuer Weg, ja. Also wir sind ein Verein auf neuen Wegen und wir wollen den Leuten auch die Möglichkeit geben, dass sie nicht unbedingt jetzt in der Kirche verabschiedet werden müssen. Ja. Ich kann das auf eine lichtvolle Art und Weise machen. Ich muss nicht unter der Trauer zusammenbrechen, sondern ich darf mich liebevoll und lichtvoll verabschieden.
Macht es dann einen Unterschied, ob ich bei der Kirche jetzt Mitglied bin oder nicht?
Es ist ganz egal. Es ist in der heutigen Zeit, es sind immer mehr Menschen, die draufkommen, dass ich die Kirche nicht brauche. Und ich kann verabschiedet werden auf einer Wiese oder auf meinem Lieblingsort. Ja. Ich muss nicht in die Kirche. Und das macht auch, oder auch wenn ich in der Kirche bin, kann ich trotzdem anders verabschiedet werden. Es liegt an jedem selbst, das zu entscheiden.
Wenn jetzt jemand stirbt, dann ist ja meistens so, dass das jemand organisiert. Und das sind meistens die Bestattungsunternehmen, so ist es bekannt.
Genau, ja.
Und dann gibt's Verabschiedung und dann wird dann, entweder gibt's eine Feuerbestattung oder eine Erdbestattung. Also mir war das zum Beispiel nicht bekannt, dass man das komplett auftrennen kann.
Die Überführung des Körpers vom Krankenhaus oder von zu Hause ins Krematorium zum Beispiel, das kann nur die Bestattung machen. Das dürfen wir nicht. Aber wir können dann ab dem Zeitpunkt mit den Angehörigen gemeinsam, also wir nehmen ihnen die Arbeit nicht ab, sondern wir arbeiten mit ihnen gemeinsam, weil das ist schon ein Teil der Traueraufarbeitung. Ja. Es ist nicht gut, wenn ich jeden alles abnehme.
Aber so läuft es ja bis dato eigentlich.
Natürlich,
oder? Man beauftragt Bestattungsunternehmen und die machen alles.
Genau, du zahlst ein Paket. Ja, das wird noch ein Thema werden, weil die tun das nicht aufschlüsseln und sagen, ja, wir machen die Überführung und sonst nichts, sondern die haben ein ganzes Paket und das zahlst. Ja,
vielen gefällt aber das gar nicht, wie das da abläuft.
Das kann ich mir gut vorstellen. Viele denken, es geht gar nicht anders. Ich kann selber meine ganzen Behördenwege machen. Natürlich kann ich auf Unterstützung zurückgreifen. Also das ist unser Verein dafür da. Wir unterstützen die Angehörigen. Wir sagen ihnen, was wichtig ist, was zum Tun ist, was melden müssen. Das mit der Urne. Dann, dass wir die Verabschiedung machen. Das. Aber alles mit. Es wird dann auch zum Beispiel ein Lebenslauf von demjenigen von der Familie verfasst, ja, was dann die Erika bei der Verabschiedung vorlesen wird. Es wird gemeinsam die Musik ausgesucht, was gespielt wird bei der Verabschiedung. Oder wenn irgendjemand Erinnerungen erzählen will bei der Verabschiedung, das ist alles möglich. Ja. Ich muss nicht einer sturen Linie folgen, so und so und so, so war es schon immer und so werden wir es auch immer machen. Das ist nicht mehr.
In eurem Verein sind insgesamt vier Mitglieder?
Wir sind vier Gründungsmitglieder. Ja, das ist die Erika, habe ich eh schon erzählt, die Verabschiedungen macht, und der Friedrich für Trauerbegleitung und Sterbebegleitung. Der Charlie ist mit seinem Wissen, weil der ja bei einem Bestattungsunternehmen aushilft, der weiß sehr viel, wie was runterläuft, auf was man schauen muss. Der hilft uns da sehr, sehr viel und auch er hilft da, dass die Verabschiedungen reibungslos verlaufen. Ich bin die Anlaufstelle für die Menschen, die Rat suchen, die wissen wollen, was zum Tun ist.
Du bist der Erstkontakt.
Ich bin der Erstkontakt, genau.
Du hast eh schon ein bisschen anklingen lassen, was das Ziel des Vereins ist. Wen sprecht ihr konkret an?
Jeden. Jeder hat das Recht auf Begleitung oder auf Hilfe. Ganz egal, wie groß oder klein der Geldbeutel ist. Wir arbeiten auf Wertschätzung. Und ich denke mal, jeder hat das Recht auf Begleitung auf seiner Reise ins Licht. Und die Angehörigen dürfen unterstützt werden, wenn sie wollen. Das Angebot ist da.
Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne, Melanie. Dankeschön.
Und zum Abschluss gibt's noch die Frage einfach zum Nachdenken. Was fühlst du als erstes, wenn du an den Tod denkst?